5. Mose 30, Vers 11, denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort, von dem es dann nachher zwei Kapitel weiter heißt, dieses Wort ist dein Leben. Ganz nah bei dir. Erhör deine eigenen Gebete, hat mal einer gesagt. Du kannst das selber tun, da liegt der Schlüssel bei dir. Das Wort ist ganz nah bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn deinen Gott liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren und der Herr dein Gott wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Land bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt, denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Man kann sich nicht extremer vorstellen, wie die Israeliten da in der glühenden Wüste stehen, Luft flimmert. 42 Jahre waren sie als Habenichtse, Flüchtlingsdreck durch die Wüste gezogen, bedrängt von Hunger, Durst, Hitze und wilden Tieren. Und sie haben sich gesehnt nach Leben. Irgendwann muss das doch kommen. Und in ihrer Gier, in ihrem Hunger, sahen sie die alte Wassersuppe in ihrem Arbeitslager in Ägypten als Fleischtöpfe Ägyptens an. So war ihre Sehnsucht, ihre Gier so groß. Und jetzt standen sie da kurz vorm Einzug ins gelobte Land. Da ist Milch und Honig, da hat man alles, was man braucht. Und sie sehnen sich. Und Mose, er war mit ihnen gewandert, mit ihnen gedurstet, mit ihnen gehungert. Er kannte die gleiche Sehnsucht. Mose durfte nicht ins gelobte Land. Und er schüttelt nur bedächtig den Kopf. Seine Augen waren noch nicht schwach geworden, seine Kraft war noch nicht verfallen. Und er sagt den Israeliten, passt auf, all diese Herrlichkeit wird zur Todesfalle, wird zum Fluch für euer Leben. Hängt euer Herz nicht dran. Warum hat es den Mose nicht in die Augen gestochen? Er hat es in jungen Jahren erlebt, als Adoptivsohn in den Palästen Pharaos. Reisen Sie heute mal durch Ägypten und denken Sie noch mal den Mose. Er hat Bankette und Feste erlebt, Universitäten und Kunst, Bildung und den ganzen Glanz von Ehre und Macht und hat das alles aufgegeben, weil er sagt, viel lieber als all das will ich mit dem Volk Gottes Schmach leiden, als den zeitlichen Genuss eines gottlosen Lebens. Das ist mit nichts aufzuwiegen. Lieber mit dem Volk Gottes bedrängt verfolgt sein, als Gott ganz verlieren. Darum lassen wir noch mal einen kurzen Moment stehen bleiben bei dieser Sorge, die Mose hat. Achtung, Vorsicht! Dieses Land kann für euch zur tödlichen Falle werden, zum Fluch. Wenn ihr dem Höchsten trotzt, wenn ihr den Gott verwerft, der euch angenommen hat, und sagt, pass mal auf, was da kommt, kaum seid ihr drüben im gelobten Land. Und dann zitiert Mose Beispiele aus dem 5. Buch Mose, grandios praktisch für uns, die wir heute wie kein anderes Volk im Wohlstand leben, öffnet Mose die Augen und sagt, wisst ihr, woher die Probleme kommen? Da wird heute in so vielen Hallen werden Probleme des Lebens wandeln, Familienprobleme, Ehenöte, Berufsprobleme. Woher die kommen, wenn man den Herrn, den lebendigen Gott verlässt, den Fels, auf den man bauen kann? Da sagt er, du wirst dich mit einem Mädchen verloben und dann wird ein anderer sie heiraten. Du baust ein Haus und dann wohnt ein anderer drin. Du pflanzt einen Weinberg, und ein anderer isst am Ende die Trauben. Dein Rind wird geschlachtet und du kriegst nichts davon. Du hast das alles und das wird dich nicht befriedigen, es wird dich leer lassen. Und über dir liegt die Angst, die dich befällt. Und dann heißt es wörtlich, wie ein Mose das schon entfaltet, du wirst keine Ruhe in deinem Leben finden. Der Herr wird dir ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird immer darin Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht mehr sicher sein. Du wirst nachts aufschrecken vor Angst. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Und jeder Tag wird zur unerträglichen Last. Das ist ein Wort für uns heute. All die Dinge dieser Welt können unseren Hunger und unsere Sehnsucht nicht füllen. Es zerrinnt uns unter den Fingern. Alles, was wir anhäufen, unsere Güter. Und Paulus hat es noch einmal aufgegriffen, wie er im Römerbrief schreibt, wie über dieser Welt der schreckliche Zorn Gottes lastet. Der Zorn Gottes, weil Gott diese Welt dahin gegeben hat. Weil wir das Geschaffene mehr lieben als den Schöpfer. Weil wir uns dem Nichtigen zuwenden und weil unser unverständiges Herz verfinstert ist und wir den lebendigen Gott nicht gepriesen, noch ihm gedankt haben. Und dann sagt Mose, euer Herz wird fett, ja feist werden. Und ihr werdet die herrlichste Erfahrung der trostlosen Wüstenjahre vergessen, den freundlichen, gütigen, barmherzigen Herrn, der euch auf Adlersflügeln tragen will. Sagt, es wird die Hölle sein. In Kanaan, im gelobten Land. Und darum das Zweite. Es gibt nur ein radikales Entweder-Oder. Wähle. Du musst wählen. Es ist heute was Wunderbares, dass wir einen Christustag haben können. Was ist das eigentlich? Ist das eine Demonstration evangelikaler Stärke, eine Angeberei? Guck mal in der Welt, wir sind auch noch da, nicht bloß der Fußball. Und so stark sind wir. Nein, das wäre alles verkehrt, wenn nicht wir alle heute Buße tun würden. Sagen, Herr, das ist ein Wort für uns. Ich will heute neu das Leben bei dir ergreifen und neu entdecken. Und ich will ganz neu verstehen, dass die Schwierigkeiten meines Lebens davon herkommen und die Nöte und die Ängste und die Fruchtlosigkeit meines Wirkens, weil ich dich vergessen habe, ich ganz neu verstehen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird dir das Übrige alles zufallen. Und das, was der Mose sagt, hat der Paulus wieder in dem zentralen Römerbrief aufgegriffen, sagt, mach doch keine Geheimnisreligion draus. Es ist doch so simpel mit dem Glauben. Ihr müsst nicht einen übersinnlichen Trip machen. Ihr müsst euch nicht versenken in die Tiefen der Welt. Das ist doch nicht kompliziert. Und es liegt vor euch in eurem Mund. Könnt ihr es lesen. Das Wort des Lebens. Und dieses Wort ist zum Tun da, zum Umsetzen in der Praxis. Tu das und du wirst leben. Es ist ganz einfach. Folge mir nach. Gehe mit mir und dieses Wort ist für uns zusammengefasst. Erfüllt, bestätigt in Jesus. Der sagt, ich bin das Leben. Ich lebe, ihr sollt auch leben. Dass er dem Durstigen die Fülle des Lebens gibt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus Christus herrscht als König. Hört's, das Leben ist erschienen. Ergreift das Leben, nichts anderes. Nimm das Wort und lies es und hör es. Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wo du bist, was dich bewegt, was dich bedrückt, das Leben ist da. Und das ist so herrlich, dass ja die Mitte des Evangeliums etwas ist, was uns Pietisten immer ganz wichtig war. Die Neugeburt. Das Evangelium ist ohne Neugeburt bloß ein Knaller ohne was drin. Wenn das in deinem Leben nicht etwas Neues schafft, wenn du das nicht umsetzt in eine neue Kreatur, in eine neue Schöpfung, lass den Geist Gottes in deinem Innersten wirken. Tu dieses Wort und lebe es. Jedes Wort, das Gott gesprochen hat, ist Weisung. Unsere Missionsleute können das erzählen. Ich kann mir das vorstellen, wie das da oben in Watsche ist, wenn da so ein junger Christ plötzlich seinen Koran mit seinen Amuletten dran und seinen Fetischen ins Feuer schmeißt. Was das bedeutet. Ich will nicht an einem Stück mehr an diesen falschen Götzen hängen. Was heißt das bei dir? Ich will in meinem Leben brechen mit allen sündlichen Gewohnheiten, die mich fernhalten von dieser Neugeburt. Erst wenn Jesus die Mitte meines Lebens ist, wenn er mich ganz erfüllt, dann kann all das Neue meines Lebens wachsen und gedeihen, von der Mitte her. Dann ordnen sich auch die Randbezirke meines Lebens. Dann wird mein ganzes Leben mit allen Problemen und Sorgen neu. Und dann erst können wir Licht und Salz sein. Wähle. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir singen das so gern. Herr, ich will dich haben und neige dich zu mir. Er sagt, ich neige dich zu mir. Pack mich, nimm mich beim Wort. Sag, ja, Herr Jesus, ich gehe mit dir. Wir sagen so oft, man kann das nicht mit der Bekehrung so klar machen. Man kann's, sagt Mose. Ergreif es, nimm's und pack ihn beim Wort. Er will dein Leben segnen, dass du lebst und deine Nachkommen leben und du als ein befreiter Glücklicher nach Hause gehst. Und noch das Letzte. Gib dieses Leben in seiner ganzen Fülle weiter. Gib dieses Leben in seiner ganzen Fülle weiter. Jetzt bewegt uns natürlich heute die riesige Not der Welt. Wir können das ja gar nicht mehr ertragen, wenn das über den Fernsehschirm flimmert, die Bilder. In den letzten 10 Jahren sind in Afrika mehr Kinder am Durchfall gestorben als in 45 Kriegen in den letzten 50 Jahren in Afrika durch all die Minen und was da geschehen ist. In 10 Jahren nur wegen Schmutzwasser. Und da fehlen die Medikamente, da sind Hunderttausende von Menschen und kein Arzt. Da ist die AIDS-Seuche und Arbeitslosigkeit und Armut und Bürgerkrieg und Hunger und Katastrophen und Flüchtlingselend. Und das noch bedrängt uns doch und das bewegt uns jetzt heute hier in dieser Gruppe von der Mission. Und dann sagen viele, jetzt geht es bloß noch ums nackte Überleben. Und da schießen wie Pilze aus dem Boden christliche humanitäre Aktion, philanthropisch, wo man sagt, komm, es geht jetzt mal vorrangig bloß um, dass das Menschen überhaupt überleben. Ich halte das für eine ganz schwierige Entwicklung, in die wir da stehen, weil wir den Menschen dann das Wichtigste vorenthalten. Auch machen wir eine Konkurrenz, wo ich gar nicht weiß, ob wir es besser machen als die vielen säkularen Organisationen, UNICEF und wie sie heißen und Rotes Kreuz. Die Buddhisten und die Humanisten und die Juden, machen es die wirklich schlechter als die Christen? Das bilden wir uns immer ein. Das Brote füttern und das Kranke pflegen anders oder gibt es eine andere Medizin? Es ist eine unheilvolle Verwirrung in unseren Tagen und ich sehe auch, wie ein Großteil der Gaben heute in diese Aktion fließt. Bist du denn dagegen, sagen andere auf. Nein, bin ich dagegen. Wir wollen alles tun, was wir können, zu helfen. Ich war viele Jahre selber in solch einem Entwicklungsdienst tätig. Aber wir wollen es nie tun, ohne in allen Aktionen das Wichtigste zu sagen, von Jesus zu reden. Das ist unsere Aufgabe. Das Wichtigste zu sagen, dass Jesus allein das Leben gibt. Gerade dort in der Medizin und in der Landwirtschaft und in der Entwicklungsarbeit. Dass das unsere Aufgabe, unsere Missionen ist. Nicht humanitär allein, sondern mit dem Evangelium. Und das wäre furchtbar, wenn einer nach 3 Jahren zurückkäme und sagen würde, aber das Wort habe ich nicht gesagt. Das Wort, das das Leben bringt. Ich habe viel geholfen. Einer hat mal vorgerechnet, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, dass es in Deutschland 800.000 Sozialarbeiter gibt, die von den Christen in Deutschland fest angestellt seien als hauptamtliche Mitarbeiter. 800.000, alles in christlichen Diensten tätig in der Bundesrepublik. Und ich frage Sie, wenn man so viel von Ganzheitlichkeit redet, wie viel von Ihnen reden noch von Jesus? In den psychologischen Beratungsstellen, in den Diakoniestationen, in den Kindergärten? Wie viel können noch beten? Ist nicht schon längst das Verhältnis gekippt und einseitig geworden? Wenn ich neulich in einem Artikel las, dass auch in unseren evangelikalen Missionen die Bildungsprogramme um über 60% zugenommen hätten und die Entwicklungsprogramme um über 35%, hoffentlich ist die Ausweitung geschehen in der Verbindung mit dem Zeugnis von Jesus. Dass alle Bildung, alle Krankenpflege, alle Pädagogik dort seine Mitte hat, ist ja immer wieder die Frage, was können wir eigentlich leisten angesichts der Nöte der Welt? Ich war 40 Jahre im Pfarrdienst und habe unzählige streitende Ehen erlebt. Es ist mir nicht einmal gelungen, Menschen zu bereden, so schwach war ich. Bin jungen Menschen gegenübergestanden, die in die Drogensucht abgeglitten sind, ich hatte keine Vollmacht. Als ihnen von Jesus zu sagen, der sie herauszieht, dass Jesus Ehen erneuert und dass wir es in die Krankenhäuser getragen haben, das Evangelium von Jesus, darum geht es nicht um ein Entweder-Oder, sondern das ganze Leben in seiner Fülle. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Nicht weniger tun, sondern verbinden mit dem Evangelium. Nie ohne Jesus-Zeugnis. Das kann nicht anders sein. Und hinter dem ganzen Elend, gerade auch der dritten Welt, steht zu einem ganz großen Teil Sünde des Menschen. Auch über dieser schrecklichen Ehezeuche. Und hinter den Diktaturen sind Menschen, die sich aufbäumen ohne Gott und die anderen drangsalieren und in der Korruption andere ausrauben. Wir wollen eine neue Welt schaffen. Was ist das für ein dummes, lächerliches Wort? Als ob wir eine neue Welt schaffen können. Jesus kann Herzen verändern. Jesus kann Herzen bekehren. Und die Predigt des Evangeliums durch die Mission in den letzten 300 Jahren war die stärkste Kraft, die ungeheuer gewirkt hat an unzähligen Menschen, um neues Leben zu schaffen und Menschen zu verändern. Sklavenfrage zu erledigen, Menschen zu befreien, ethische Werte zu setzen, Gesellschaften neu zu formieren, Frieden zu stiften zwischen Völkern. Nur das Evangelium. Ich kenne keine Kraft in der ganzen Welt, die solche Veränderungen hervorbringen kann, wie allein das Evangelium von Jesus, der verlorene Menschen rettet. Und darum ist die Verkündigung des Evangeliums heute für die Jesusgemeinde eine vorrangige Pflicht in all den Aktionen, die uns auf den Nägeln brennen. Und keine Aktion ohne Jesuszeugnis. Und das wissen wir am allerbesten, die wir in den Ländern des Überflusses zugrunde gehen an seelischer Unterernährung, am Betrug des Reichtums, wie es Jesus formuliert, an den Sorgen dieser Welt und an den Begierden. Wenn wir unser Herz nicht frei machen und sagen, wir wollen Jesus Raum geben. Es war einst vor vielen Jahrzehnten der zeilonesische Evangelist Itheneils, der die Kirchen der Welt aufgerufen hat und gesagt hat, wenn das soziale Handeln allein die Aufgabe der Christen wäre und nicht die Evangeliumsverkündigung, dann wäre es besser, die Christenheit liquidierte ihren Betrieb und vermache ihn dem Roten Kreuz oder UN. Christen schulden in erster Linie der Welt, und das ist wichtig, in erster Linie. das Evangelium von Jesus, weil der Missionsauftrag eindeutig nur davon redet, Menschen zu Jesus-Jüngern zu machen. Dass wir uns nie der Not der anderen entziehen können, das ist klar, wo Jesus unser Herz berührt. Aber dass wir es nie verkürzen können aufs nackte Überleben, sondern nur sagen können, ganze Hilfe wollen wir geben. Sie können heute beobachten, wie sich durch die ganze Welt eine Sehnsucht nach Erlösung zieht. Menschen suchen das Leben und am allerschlimmsten ist diese Sehnsucht bei uns in Deutschland, verborgen in den Herzen der Menschen. Wie viele Menschen werden sich heute in Stuttgart das Leben nehmen, weil sie keine Hoffnung mehr haben und kein Ziel mehr haben? Und darum dürfen wir in all unseren Aktionen diesen rettenden Jesus-Namen nicht vergessen. Was in Lateinamerika passiert ist, das gibt uns doch zu denken. Nicht die ökumenische Befreiungstheologie, die vor Jahrzehnten ausgerufen wurde, hat den Kontinent verändert, sondern das Evangelium. Als allein in Brasilien 30 Millionen Menschen Jesus angenommen haben und ihm nachfolgen. Ganze Befreiungstheologie ist kein Thema mehr in Lateinamerika. Verändert durch die Kraft des Evangeliums. Der ganze Aufbruch in Lateinamerika. Wir erleben es gegenwärtig in China, einem Land, in dem der Kommunismus seine Leitziele gesetzt hat, die für viele von uns noch bewundernswert sind. Soziale Gerechtigkeit, wer freut sich nicht daran? Endlich gerechte Löhne. Und der Hunger nach Jesus ist so aufgebrochen, dass es viele Christen hier lange nicht geglaubt haben, abgestritten haben. Und heute bestreitet keiner mehr die Zahl von 90 Millionen bibellesenden Christen. Das, nachdem noch in den 70er Jahren Mao die letzten Kirchen geschlossen hat und die Bibeln verbrannt hat, weil der Hunger der Menschen nach Evangelium so groß ist. Was wir auf Kuba erleben, das Wachsen der Gemeinden, obwohl 90% der Gemeindehäuser illegal sind und von der Polizei abgerissen werden. Und der Zuwachs der Gemeinde ist nicht zu stoppen, weil der Hunger nach dem Evangelium von Jesus so groß ist. Ob wir es endlich kapieren für unseren Dienst, wenn wir nach Hause gehen und sagen, ich möchte ganz anders ein Zeuge von Jesus sein. Und das, was wir erleben im Islam, noch nie haben sich so viele Muslime Jesus zugewandt wie in diesen Tagen, weil ein Islam keinen Frieden geben kann und keine Vergebung und keine Heilsgewissheit und kein Buddhismus. Und es sind die Christen, in diesen Ländern, auch gerade in den von Tsunami bedrohten Ländern, die sehr bitter sagen, wie viel Mittel habt ihr plötzlich zur Verfügung gestellt, das ist ja gut. Aber unsere Evangelisten sagen, wir haben es doch schon vorher gebraucht, habt ihr es nicht gesehen. Wissen Sie, dass nur jeder 18. Prediger in Afrika eine Bibelschule besuchen kann? Und wenn wir immer wieder zu den Kirchen der dritten Welt kommen, sagen Sie, die geistlichen Nöte seht ihr nicht. Ihr seht immer bloß, wo ein Auto bringt oder irgend Geld geben könnt. Und ihr seht nicht, dass wir den Aufbau unserer geistlichen Einrichtungen brauchen. Der Studentenmission, der Radiomission, der Bibeln, der Kirchen. Dass ihr uns helfen müsst mit Stipendien für die Bibelschulen. Das ist ein einseitiges Verhältnis schon lange geworden. Und wenn wir sagen, Wort und Tat, ja natürlich, in unserer Person muss alles zusammenkommen, natürlich auch Wort und Tat, aber die Tat muss vom Wort geweckt sein. Ohne mich könnt ihr nichts tun, um Taten der Vollmacht zu haben, muss ich von Jesus gesandt sein. Nur mal wissen, es geht gar nicht um weniger in all den Nationen, sondern es geht nur darum, dass wir sie in der ganzen Fülle des Lebens tun. Und darum hat die Gemeinde von Jesus Christus in dieser Welt diesen Missionsbefehl bekommen, Jünger zu machen. Und das hat sogar eine Bedeutung, auch im Blick auf das jüngste Gericht. Jesus sagt, unser Heil hängt daran, ob wir seinen Namen bekennen vor den Menschen. Es kann keine Situation für Jesus Jünger geben, wo sie nicht sein Evangelium verkünden und seine Zeugen sind. Seiner nicht zu schämen, sondern ihn zu bekennen, das ist unser Auftrag. Und wenn wir heute dieses Mosewort noch einmal hören, wähl das Leben, also eine ganz konkrete Zuspitzung für uns in den reichen Überflussländern, wo wir so satt sind, Ich will das weiter sagen, weil alle Kulturkreise, alle Völker und alle Nationen ein Anrecht drauf haben. Die Evangeliumsverbreitung ist ganz einseitig in der Welt. Wir haben es im Überfluss und andere haben fast nichts bekommen. Was tun wir, dass dieses Ungleichgewicht endlich nur ein bisschen gemildert wird und dass alle Menschen das Leben finden? So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das Leben haben, das ewige Leben, das Unbegrenzte, das Leben in der Fülle. Und darum sendet heute Jesus seine Leute in die Welt. Amen.